Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayreuth, guten Morgen. Winkel, Zirkel und Licht, das sind die bekanntesten Symbole der Freimaurer. In ihren Anfängen waren die Freimaurer tatsächlich wohl mal Steinmetze. Heute ist die eigene Persönlichkeit der Stein, den sie beschlagen wollen. Sie sind der Überzeugung, der Mensch müsse sich erkennen und vor allem an sich arbeiten. Wir widmen uns heute bei Tag für Tag ganz den Freimaurern. Wir lernen Vertreter aus Deutschland kennen und wir blicken nach Kuba. Dort hat die Gruppe nämlich ganz besonderen Zulauf. Es will so gar nicht ins Bild vom kommunistischen Kuba passen, dass es dort eine erkleckliche Zahl von Freimaurern gibt. 28.000 bis 29.000. Doppelt so viele wie in Deutschland so rund. Dabei leben auf Kuba weitaus weniger Menschen. Selbst das Regime des Fidel Castro haben die Freimaurer überstanden. Die Geschichte der Freimaurerei auf Kuba reicht weit zurück. Erste Zeremonien gab es schon 1762 und Kubas Großloge hat kürzlich ihren 160. Geburtstag gefeiert. Burkhard Birke berichtet.
Schwarze Anzüge oder dunkle Hose, weißes Hemd, Schurze und Orden, Fahnen. Hunderte Freimaurer aus aller Welt haben sich im Herzen Havannas eingefunden. Wie jedes Jahr am 5. Dezember feiert die Großloge Kubas ihre Gründung. Es werden Reden gehalten und Kränze niedergelegt an der Statue von José Martí, dem Dichter und Nationalhelden. José Martí und viele andere Unabhängigkeitskämpfer waren bekennende Freimaurer. Auch sie haben beigetragen zur Befreiung Kubas vom Joch der spanischen Kolonialherren.
Die Freimaurer sind aus der Geschichte unseres Landes nicht wegzudenken. Das hat dazu geführt, dass die Freimaurerei nie verboten wurde, obwohl das durchaus einmal erwogen wurde. Aber es ging weiter, auch weil es zu den Grundsätzen der Freimaurer gehört, die jeweilige Regierung eines Landes zu respektieren.
Sagt der amtierende Großmeister Ernesto Zamora. Es gibt noch einen anderen Grund für das Überleben der Freimaurerei im postrevolutionären Kuba und der geht zurück auf den Sturm Fidel Castros und seiner Gefährten auf die Moncada-Kaserne in Santiago 1953.
Con Fidel, Pedro Sarria, que era un militar en ese momento,
Pedro Sarria, ein Offizier der Regierung, sah, dass jemand von Fidel Castros Männern einen Freimaurerring trug. Deshalb ließ er die ganze Gruppe um Fidel Castro am Leben. Das hat Castro geprägt. Denn ihm wurde klar, dass Freimaurer zusammenhalten. Zusammenhalt jenseits der Partei machte die Regierung immer nervös. Und so schleuste sie Agenten in die Logen ein, um uns zu beobachten.
Erzählt ein langjähriges Logenmitglied. Das ging so weit, dass sein früherer Großmeister, der Kinderarzt José Manuel Collera Vento, nicht nur Mitarbeiter des kubanischen Staatssicherheitsdienstes war, sondern sich ab 2000 sogar als Doppelagent des US-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA betätigt hatte. Andere berichten auch, dass zu Zeiten der Sowjetisierung Kubas in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts Logenmitglieder Schwierigkeiten hatten, im Staatsdienst Karriere zu machen. Ariel Pérez Lago.
Es gab gewisse Einschränkungen und Verbote. Es war sehr schwierig, als bekennender Freimaurer oder Mitglied einer religiösen Vereinigung eine gewisse Karrierestufe oder einen bestimmten Sozialstatus zu erreichen. Das hat sich in den 1990er Jahren geändert. In der Verfassung wurde der Staatsatheismus durch Laizismus ersetzt. Kuba ist nun keine atheistische, sondern eine laizistische Gesellschaft.
Un poco en la Constitución se cambió ese concepto de ateo.
Die neue Verfassung gewährt Vereinigungen wie den Freimaurern auch den Status juristischer Personen. Damit sind sie formell anerkannt. Und Adier Pérez Lago selbst ist ein lebendiger Beweis dafür, dass die Politik sich wandelt und die Weltanschauung eine Karriere nicht ausschließt. Er ist aktiver Freimaurer und Direktor beim Staatsrundfunk. Dennoch hat die Regierung ein wachsames Auge auf Organisationen wie die Freimaurer.
El gobierno que tiene su oficina asuntos religiosos.
Die Regierung unterhält ein Büro für religiöse Angelegenheiten, das von Frau Caridad Diego geleitet wird. Dieses Büro steht im Kontakt mit allen religiösen Vereinigungen und nicht religiösen, solidarischen Organisationen, wie den Freimaurern. Die Freimaurer respektieren die Regierung und Organisationen des Landes und pflegen den Dialog mit dem Büro.
Vor allem halten sich Freimaurer, getreu ihren Grundsätzen, aus politischen und religiösen Fragen raus, betont der amtierende Großmeister Ernesto Zamora weiter. Die Freimaurer leisten humanitäre Hilfe, eine Solidarität, die gerade in Zeiten großer Versorgungsnot gefragt ist. Im Südosten Havannas unterhält die Loge ein Altersheim, dessen Kapazität auch mit ausländischer Hilfe gerade auf 190 Plätze verdoppelt wird. Vor der Revolution unterhielten die Freimaurer auf Kuba auch Schulen, Hospitäler und Universitäten. Die Revolution verstaatlichte fast alle Einrichtungen, sogar das Logenhaus, nicht aber das Altersheim in Havanna. Viele Freimaurer kehrten ihrer Heimat den Rücken, die meisten gingen nach Florida, wo ein US-amerikanischer Ableger der Großloge Kubas entstand. Adiel Pérez Lago, der früher Großredner der Loge war.
Die Zahl ging damals von 35.000 auf 14.000 bis 15.000 zurück. Anfang der 1990er Jahre, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks durch den Mauerfall in Berlin, erlebte Kuba eine Krise der Werte. In solchen Situationen suchen die Menschen Zuflucht bei Organisationen, die Werte verteidigen. Deshalb wächst die Mitgliederzahl der Freimaurer auf Kuba seit 1990 stetig. Heutzutage zählen wir zwischen 28.000 und 29.000 Freimaurer auf Kuba.
Doppelt so viele wie in Deutschland, wo achtmal mehr Einwohner leben. 323 Logen gibt es auf Kuba. Junge Menschen werden in eigenen Jugendorganisationen an Werte wie Toleranz, Solidarität, Mäßigung und Brüderlichkeit herangeführt. Freimaurer geben sich solidarisch, hilfsbereit und brüderlich, helfen da, wo der Staat nicht kann, obwohl sie selbst nur über begrenzte Mittel verfügen. Großmeister Ernesto Zamora.
Die Botschaft an die Kubaner lautet Einigkeit. Nur geeint können wir unsere Ziele erreichen. Liebe und Frieden, sozialen und menschlichen Frieden suchen. Die Botschaft geht an die ganze Menschheit vor dem Hintergrund der Kriege, Hungersnöte, den Problemen mit dem Klimawandel. Eine Botschaft der Einheit trotz all der negativen Entwicklungen.
Solidarisch, hilfsbereit und brüderlich, so sehen sich die Freimaurer. Burkhard Birke hat aus Havanna berichtet. Die Freimaurer haben mit den Religionen so manches gemein. Sie feiern Rituale und sie treffen sich zur Tempelarbeit. So nennen sich nämlich ihre geschlossenen Versammlungen. Doch alle ihre Rituale seien nur symbolisch gemeint, sagen die Freimaurer. Jeder Raum kann zum Tempel werden und wenn die Freimaurerzeremonie dann vorbei ist, kann der Tempel auch wieder ein Büro oder Wohnhaus sein. Freimaurer berufen sich auf Werte der Aufklärung, auf Solidarität, auf Gleichheit und auf Brüderlichkeit, auch auf Mäßigung. Alles Werte, die man heute besonders gut gebrauchen könne, finden sie, denn die Gesellschaft drifte auseinander. Wolfgang Mayer hat Freimaurer besucht, und zwar in Frankfurt und in Köln.
Ein rechteckiger, sakral wirkender Raum im Logenhaus zu Köln. Ein Saal in ostwestlicher Ausrichtung. Hohe Decken, keine Fenster, Stuhlreihen an den Längsseiten. Und die Stirnseiten, jeweils im Osten und im Westen, werden von abgestuften Podesten und Pulten beherrscht.
In diesem Tempelraum finden die Rituale statt. Das sind, so kann man es sagen, spirituelle Erfahrungsmomente, die wir erleben, mit Symbolen konfrontiert.
Professor Hans-Hermann Höhmann, Redner der Großloge der alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland, der größten deutschen Freimaurervereinigung.
Das Ritual besteht im Wesentlichen aus Wechselgesprächen. Im Osten sitzt der Meister vom Stuhl und leitet die Loge. Im Westen sitzen die beiden Aufseher. Die drei führen Wechselgespräche, sogenannte performative Gespräche.
Ein Hinterzimmer in einer Kneipe kann ein Tempel sein. Und es wird erst durch das, was Menschen darin symbolisch betreiben, zu etwas anderem. Und wenn wir damit aufhören, ist es wieder etwas anderes.
Klaus-Jürgen Grün, Professor der Philosophie, Freimaurer der Loge Zur Einigkeit in Frankfurt am Main.
Also die Gewöhnung daran, dass wir die Worte nicht mit den Dingen verwechseln und dass wir nicht irgendwelchen Dingen durch die Worte etwas Besonderes zuschreiben, das hat mit Freimaurerei zu tun und scheint mir eine ganz wichtige Übung in der gegenwärtigen Welt zu sein.
Es gehe um performative Akte, so der Professor. Indem ein Mensch handelt, auch wenn es nur symbolhaftes Handeln ist, verändert er sich und die Welt. Vergleichbar mit einer Hochzeit. Indem ein Mensch Ja sagt und sich einem Ritual unterzieht, wechselt er den Status von ledig in verheiratet.
So ist es ja. Jedes Ritual ist ein performativer Akt. Wir haben Rituale in der Kirche, in jeder religiösen Gemeinschaft. Jedes Ritual in der Freimaurerei ist dazu da, uns daran zu erinnern, wir tun so, als ob es so wäre und schaffen damit eine gewandelte Vorstellung von Bedeutungen.
Und was machen sie nun wirklich, die Freimaurer?
Meine Brüder, wir erheben uns.
Freimaurer galten und gelten seit den Anfängen als Geheimniskrämer, als Geheimbündler, bald auch als gefährliche Verschwörer.
Freimaurer haben genau wie die Juden, als Organisation der Juden, in der dumme arische Gimpel eingefangen wurden, mit X Primborium und in Wirklichkeit mit einem hohen politischen Zweck, den November 1918 betrieben, vorausgesagt und durchgeführt, genau wie die Juden, genau wie die Kommunisten.
1943, Heinrich Himmler, Reichsführer SS, Polizeichef, Reichsinnenminister.
Die Freimaurer waren angeblich verantwortlich für die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg. Eine Verschwörung. Sie seien der deutschen Armee in den Rücken gefallen, so wie die Kommunisten.
Also es war für die Nazis immer klar, Juden und Freimaurer, die stecken unter einer Decke. Und da konnten sie auch auf alte christliche, katholische Überzeugungen zurückgreifen.
Michael Blume, Religionswissenschaftler, Beauftragter der baden-württembergischen Landesregierung gegen Antisemitismus.
Auch heute noch müssen Freimaurer mit Anfeindungen oder Angriffen rechnen. Im Frühjahr 2019 haben sogenannte Gelbwesten in Frankreich eine Freimaurerloge gestürmt und das Inventar zertrümmert. In Iserlohn haben Unbekannte das Logenhaus mit Hakenkreuzen beschmiert.
Ich sage immer gerne, wenn die Rotarier eine Reibkuchenbude machen auf dem Weihnachtsmarkt, dann gehen die Leute hin und essen gerne.
Hans-Hermann Höhmann.
Wenn die Freimaurer das tun, sagen die Leute, ach Freimaurer, wer weiß, was die da reinpacken.
Klaus-Jürgen Grün gewährt einen Einblick in die dunkle Kammer. Hier im Frankfurter Logenhaus unweit des Bahnhofs. Wirklich eine Kammer. Wer in die Loge aufgenommen wird, erlebt in dieser Düsternis seinen persönlichen Initiationsritus.
Er wird abgetrennt von der Gemeinschaft, die er gewohnt hat, kennenzulernen. Und dann erlebt er sich dort in einer Weise mal ganz alleine mit sich selber.
24. Juni 1717. In England bilden die Logen die erste Freimaurer-Großloge.
Die Wurzeln der Freimaurer reichen aber noch tiefer. Schon in den Jahrhunderten zuvor bilden die Steinmetze Bruderschaften, um sich gegenseitig zu schützen und zu unterstützen und zur Weitergabe handwerklicher Kenntnisse. Damals gab es, anders als in den Jahren danach, anders auch als heute, keine Vorbehalte seitens der katholischen Kirche. Im Gegenteil. In den Anfängen pflegten die organisierten Maurer eine enge Verbindung etwa mit den Benediktinern. Ihr Maurerwissen überlieferten sie mündlich, da kaum jemand lesen und schreiben konnte, oder mit Hilfe von Symbolen und Erkennungszeichen. Die gängigsten finden sich heute in jedem gut sortierten Baumarkt.
Das Winkelmaß.
Es steht dafür, ein aufrechtes Leben zu führen. Für Werte wie Ehrlichkeit und Geradlinigkeit. Auch für Regeln und Ordnung.
Der Zirkel.
Er steht für den Kreislauf des Lebens, aber auch für Unendlichkeit und Unsterblichkeit der Gemeinschaft. Und für den inneren Kreis, den inneren persönlichen Freiraum des Menschen.
Das Licht.
Symbolisiert Wissen, Erkenntnis, Weisheit und Wärme.
Meine Brüder, wir erheben uns. Da ich mich durch die freie Wahl meiner Brüder im Osten befinde, mithin die rechte Zeit ist, unsere Arbeiten zu beginnen, so eröffne ich diese gerechte und vollkommene Loge nach den alten Gebräuchen der Freimaurerei.
Einige der Erkennungszeichen, vor allem aber die meisten Rituale, waren und sind nur Freimaurern zugänglich.
Man muss natürlich sehen, dass die Freimaurerei als solche keinen einheitlichen Block gebildet hat.
Matthias Pöhlmann, Sekten- und Weltanschauungsberater der Evangelischen Kirche.
Es gibt hier unterschiedliche Lehrarten, Lehrsysteme und man kann vielleicht grob sagen, es gibt zwei Richtungen, auch heute noch in der Freimaurerei. Eine Richtung, die sehr stark sich der Humanität verpflichtet sieht, dem Erbe der Aufklärung, und auf der anderen Seite eine Richtung, die die Freimaurerei stärker als Mysterienbund begreift.
Die Esoterik geht ja davon aus, dass der Weltenschöpfer, der große Baumeister sozusagen vor aller biblischer Offenbarung geheime Zeichen versteckt hat, Zahlencodes, die man entschlüsseln kann. Dazu ist die Esoterik da und esoterische Bünde sind dazu da.
Professor Höhmann.
Wir sind dieser Auffassung nicht. Für uns muss man sich das Vernünftige erarbeiten durch klares Denken, durch das Gespräch miteinander. Lessing hat einmal sehr schön gesagt, nichts geht über das Lautdenken mit einem Freunde.
Erkenne dich selbst.
Wir wollen uns miteinander aus unseren eigenen Vorurteilen herausdenken. Dazu versuchen wir, eine gewisse Gesprächskultur zu entwickeln.
Wer aufgenommen werden will in eine Loge, ist der Suchende. Wird er aufgenommen, durchläuft der Freimaurer drei Grade.
Schau in dich hinein.
Das ist dann die Aufgabe des Lehrlings. Wer bist du, sollen sich die frisch Aufgenommenen fragen.
Schau um dich.
Dies wird von jenen erwartet, die die nächste Stufe erreichen, die sich zum Gesellen entwickelt haben.
Schau über dich hinaus.
Ist am Ende das Ziel des Meisters. Die große Zeit der Logen ist nicht zufällig das 18. und frühe 19. Jahrhundert gewesen. Die große Zeit der Aufklärung. Die Zeit des neuen Rationalismus. Mit der Aufklärung stürzt, was Jahrhunderte gehalten hatte. Die Welt- und Gesellschaftsordnung. Das ist damals tatsächlich die Sprengkraft auch des Freimaurerdenkens.
In der Aufklärung wird sich das intellektuelle Bewusstsein bewusst, dass das Bewusstsein, dass ein Fürst Fürst ist, nicht beim Fürsten liegt, sondern bei den Untertanen. Wenn die Untertanen nicht mehr glauben, dass der Fürst Fürst ist, dann ist er bald auch keiner mehr.
Klaus-Jürgen Grün, Frankfurt.
Also diese Wandlung der Bedeutung, wer die tragende Kraft des Fortschritts ist, ist ein Entwicklungsschub der Aufklärung und ein Fundament der Entstehung der Freimaurerei. In der Freimaurerloge kommen Männer zusammen, die verschiedenen Ständen angehören. Die wären sich in der früheren Gesellschaft normalerweise niemals begegnet.
Zu den Säulen der Freimaurerei gehört auch die Geselligkeit. Logen veranstalten bunte Abende in ihren Logenhäusern. Die Mitglieder der Männer- und Frauenlogen sitzen dann gemeinsam im festlichen Bankettsaal, auch mit externen Gästen und, wie in diesem Fall, mit Programm. Whisky-Verkostung mit Dudelsackmusik.
Wir sind dazu da, um Menschen zusammenzuführen. Wir sind ein Stück Kitt, der Menschen verbindet. Und unsere Gesellschaft braucht Kitt. braucht die Offenheit der Menschen füreinander und braucht die Absage an die schrillen Töne von Rassismus und Fundamentalismus und dergleichen mehr. Und die wird man in der Freimaurerei nicht finden.
Eine weitere Säule, der Einsatz für karitative Zwecke.
Die Freimaurerei hat dort ihre Stärke, wo sie sich nicht mit einer bestimmten Ethik und einer bestimmten Moral für identisch erklärt, sondern die Menschen daran gewöhnt, wir müssen selbst verantworten, was wir tun. Das ist das Spannende.
Nicht nur weltliche Herrscher, auch die katholische Kirche hat immer wieder Anstoß genommen an diesen Menschen, die danach streben, ihrer eigenen Verantwortung zu folgen. Papst Clemens XII. Hat bereits kurz nach der Gründung der ersten Großloge im Jahr 1717 in London die Mitgliedschaft verboten. Noch heute ist es aus kirchlicher Perspektive unvereinbar, ein Freimaurer zu sein und ein Katholik.
Naja, ich denke, es ist eine Frage der Konkurrenz, ganz einfach. Die Freimaurerei schließt die Zugehörigkeit zur Kirche nicht aus, aber bis zu einem gewissen Grade verwandelt sie doch den Menschen. Und wer als Christ Freimaurer ist, wird ein anderer Christ sein, als er vielleicht in einem etwas dogmatischen Umfeld geblieben wäre. Und das ist natürlich eine Konkurrenzsituation. Der einzelne Freimaurer hat das Recht auf seine eigene Überzeugung. Aber von ihm wird nicht verlangt, dass er relativistisch ist in seinen eigenen religiösen Glaubenssetzungen. Er kann ein wirklich praktizierender und gläubiger Christ sein und gleichzeitig ein Freimaurer, wenn er ein offener Mensch ist und mit den anderen Menschen kommunizieren möchte. Denn eins will Freimaurerei auf alle Fälle sein. Das hat Lessing schon sehr schön dargelegt. Freimaurerei will eine Institution des Brückenbaus sein.
Alle Menschen sind gleich. Alle Menschen sind Brüder. Alle Menschen müssen frei sein.
Lessing hat in seinen religionsphilosophischen Schriften ein Christentum der Vernunft propagiert und die orthodoxe Buchstabenhörigkeit abgelehnt. Weltoffenheit und Toleranz, dazu die Grundsätze des humanistischen Denkens, das Festhalten an der Würde des Menschen, das sind die Bausteine der modernen Freimaurerei. Ein Ansatz, der in unsere Tage passt.
Wir können beobachten, dass das Interesse gerade auch jüngerer Menschen an der Freimaurerei zunimmt. Offensichtlich, weil ein Teil der jüngeren Leute doch das Gefühl haben, hier etwas zu finden, was sie suchen.
Selbstverantwortlichkeit. Erkenne dich selbst. Zweifel sind erwünscht. Steckt hinter diesem Begriff nicht auch wieder eine Ideologie?
Die Freimaurerei ist vergleichbar mit einem Kunstwerk im Museum. Sie haben das Erlebnis, da ist was, was Sie verändert. Sie wollen das weiter auf sich wirken lassen. Aber sobald jetzt jemand sagt, ohne das geht es nicht mehr, oder Ihnen sogar definiert, was die einzige Art, Kunst zu sein, bedeutet, hört es auf, Kunst zu sein.
So schließe ich diese gerechte und vollkommene Lehrlingsloge in Ehrfurcht vor dem großen Baumeister der Welten, durch die uns heilige Zahl.
Ehrfurcht vor dem Baumeister der Welten. Tja, Baumeister der Welten, so nennt sich bei den Freimaurern der Schöpfer. Ansonsten wollen Freimaurer an der eigenen Persönlichkeit werken und fräsen wie an einem rohen Stein. Wolfgang Mayer hat ihnen dabei zugesehen. Und das war's bei Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach den Nachrichten meldet sich mein Kollege Sören Brinkmann mit der Lebenszeit und mit der Frage: Erdrückt uns die Nachrichtenflut? Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.